Ich hatte dem Lothar und der Gemeinde Susanne 5 oder wie viele Themen gegeben und habe gesagt, ihr dürft auswählen. Und das war jetzt die Auswahl, die auf das Thema gefallen ist. Glaube im Arbeitsalltag, mit Jesus an der Arbeit unterwegs sein. Das ist momentan aktuell ein Thema. Das war ja 2012 schon mal Bundesthema. Da gab es das Buch Aufbruch Montag. Und wir haben das damals in Siegen-Geisweih durchgeführt. Und jetzt sind wir in Breitscheid dran und haben gesagt, das wäre im Moment etwas, was uns gut tun würde, mal so 6 Einheiten hintereinander zu haben. Und wir haben das nochmal aufgefrischt und übernehmen diese Themenreihe. Und deshalb ist das jetzt so ein Thema, das momentan in Breitscheid gerade aktuell ist. Ich habe da so ein Satellitenbild mitgebracht. Das ist so das Motto. Vielleicht könnt ihr das mal einblenden. Fand ich so bezeichnend. Glaube im Arbeitsalltag leben. Das sehen wir links, so wie es vielleicht heute ist. In Dillenburg treffen sich an verschiedenen Gemeindeorten Menschen, um von Jesus zu hören, vom Licht. Ich bin das Licht der Welt, und angesprochen zu werden, das sind die einzelnen Punkte. Und dann in der Woche auf der rechten Seite die verschiedenen Auswirkungen an der Stelle, wo wir Christsein leben. Finde ich wichtig, dass Glaube und Leben übereinstimmen. Für mich auch, ich bin nicht Pastor in der Arbeitszeit und dann nicht mehr, wenn ich Freizeit habe. Ich bin Pastor umfänglich, rund um die Uhr. Ohne das geht es gar nicht. Und das ist mir wichtig, dass wir Glauben nicht trennen, Sonntags- und Werktagschristen. Wie viele Christen scheitern daran, dass sie oder meinen, sie müssten ein anderes Leben führen, wenn sie in ihrer Woche sind. Da geht das ja alles nicht. Die Theorie ist am Sonntag und die Praxis in dem Alltag, aber eins, es muss deckungsgleich sein, das muss sich bewähren. Christsein im Alltag leben. Das, die Reihe heißt so, Glaube am Montag, und Unterthemen sind zum Beispiel, das fängt bei mir an. Wie lebe ich Christsein? Es geht weiter, wie lebe ich das in der Familie? Wie lebe ich das an meinem Arbeitsplatz? Wie lebe ich es in den Beziehungen und in der Gesellschaft? Also diese unterschiedlichen Themenschwerpunkte behandeln wir im Moment, und wir möchten, dass wir authentisch sind, dass wir echt sind, dass das glaubwürdig ist. Und wenn wir über das Arbeitsleben nachdenken, wie Jesus da hineinkommt, da ist keine Gruppe ausgenommen. Das werde ich gleich noch betonen. Denn Jesus sagt ja, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und weil es manchmal schön ist, dass man auch schmunzeln kann, habe ich so 2 Videoclips gefunden, die uns hineinführen können in das Thema. Da geht es einmal darum, wie man am Montag zur Arbeit geht, und im zweiten symbolisch, wie man freitags wieder nach Hause geht. Wir wollen uns das mal so als Einstieg einfach zum Schmunzeln mit anschauen. Okay, das war einfach ein Einstieg, wie man zur Arbeit geht, oder viele gehen vielleicht so zur Arbeit, wie man freitags nach Hause will. Ja, Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, mit ihm den Arbeitsalltag, den Alltag leben. Die meisten sind sich dessen gar nicht bewusst, dass Jesus ja immer bei uns ist, auch wenn wir einer Beschäftigung, Tätigkeit, Arbeit nachgehen. Und uns ist sicher klar, ein Drittel unseres Lebens ist Arbeitszeit, ist unser Job, ist unser Beruf. Und wie schlimm wäre das, wenn da Jesus nicht drin vorkäme, wenn wir ihn nicht einbeziehen, wenn wir so einen ganz normalen Arbeitsalltag leben. Wie beginne ich, wie beende ich einen Arbeitstag, wie kann ich ihn in der Gegenwart Gottes leben? Da möchte ich einige Hilfestellungen geben. Wie würde aus Gottes Perspektive meine Leistung, meine Haltung und mein Einsatz beurteilt werden? Ich wünsche uns, dass wir heute Morgen neu entdecken, was es bedeutet, mit Jesus durch den Arbeitsalltag zu gehen. Es geht nicht darum, wie wir uns fühlen oder wie wir erfolgreicher werden können. Es soll darum gehen, dass wir das in einer Partnerschaft miteinander tun, du und Gott, dass wir das so erleben. Ich denke, das Du ist hoffentlich okay, denn Geschwister redet man so mit Du an. Ihr dürft nachher gerne wieder Sie sagen, aber ich rede jetzt mal mit dem Du und hoffe, dass das auch hier in Ordnung ist. In Breitscheid ist das so in Ordnung, aber ich sage das jetzt mal so. Also im Miteinander, in der Beziehung, in der Partnerschaft. Und wie schon angedeutet, jeder von uns in irgendeiner Form arbeitet jeder. Es ist nicht nur die berufliche Anstellung, es ist nicht nur dein Job, deine Arbeit. Auch in der Schule, in der Uni oder zu Hause, wenn du gar nicht mehr im Berufsalltag drin bist, auch da, egal ob du bezahlt wirst, ob du entlohnt wirst oder nicht, ob du ehrenamtlich tätig bist, ob du pensioniert bist, ob du vollzeitlich zu Hause bist oder dich freistellen lassen hast zur Erziehung der Kinder. All das möchte ich umfassend unter diesem Begriff Arbeit auch verstehen. Meine Frau hat 25 Jahre bewusst darauf verzichtet, einen Beruf zusätzlich zu begleiten, weil mein Gehalt gereicht hat, weil wir damit klarkamen und unsere Kinder das sehr geschätzt haben, dass sie ansprechbar war und auch in der Gemeinde sie viele ehrenamtliche Dinge wahrnehmen konnte. Das war unsere Führung. Ich weiß, das geht nicht immer, aber für uns war es so. Sie ist Sozialpädagogin, wir haben 3 Kinder, einfach das auch nochmal zur Beschreibung, damit man weiß, um wen es sich handelt. Der Große studiert in Aachen Maschinenbau, dann haben wir Zwillinge, die sind jetzt 20 geworden und die haben auch jetzt ein Jahr Studium hinter sich in Erfurt und in Remagen. Also ein Daniel, der Älteste, dann Katrin und Thomas, die Zwillinge. Und da war viel los und ich glaube, die Kinder haben es geschätzt, dass zu Hause eine Ansprechperson war, wenn sie nach Hause kamen, dass da jemand war, der sich viel Zeit nehmen konnte. Das war unser Weg, aber bei jedem ist das anders und toll, wenn Erziehung wichtig genommen ist, wenn Menschen das möglich machen können. Wir wollen Kinder, aber es ist uns auch wichtig, diese Kinder verantwortlich zu erziehen. Eine Frage, was denkst du, welche Faktoren außer den Erbanlagen haben Einfluss auf unser langes Leben, dass wir lange leben? Natürlich eine ausgewogene, gute Lebensrhythmen mit genügend Schlaf und gutem Essen und wenig Rauchen und Trinken und so weiter. Alles klar, aber was hat darüber hinaus noch Einfluss auf die Länge unseres Lebens? Letztlich, ich glaube, letzte Woche war ein Artikel in der Zeitung auch über Glück, dass wir, wenn wir glückliche Menschen sind, dass wir dann auch länger leben. Und ich habe gefunden, Befriedigung oder Zufriedenheit bei der Erledigung unserer Arbeit, wenn das empfunden wird, dann leben Menschen statistisch gesehen länger, wie immer das erforscht wird. Aber wenn das so ist, wie steht es dann in deinem Leben mit dieser Zufriedenheit an dem Platz, an dem du stehst? Ich habe gesagt, Pastor sein ist meine Berufung. Es war nicht immer einfach. Da gab es auch Mobbing-Attacke, da gab es auch schwere Wege. Manchmal verzweifeln an der Berufung und zu wissen, dieser Gott hat gerufen und er hält und er trägt durch, auch durch die Tiefen. Das hat ganz stark zur Stabilität beigetragen. Manchmal hat meine Frau gesagt, mach doch was Gescheites, dann hast du wenigstens Feierabend. Lern doch nochmal um. Da habe ich gesagt, ich kann nichts anders. Ich habe diese Berufung, wenn ich nicht eindeutig eine andere Wegführung jetzt höre von Gott, dann ist das mein Platz und das ist mein Weg. Und du hast damals, als wir geheiratet haben, hast du gesagt, okay, ja, vielleicht ein bisschen zähneknirschend, aber du hast gesagt, ich lasse mich drauf ein. Und jetzt haben wir noch keine deutliche andere Weichenstellung. Deshalb bleiben wir Pastor und weichen nicht aus, wenn irgendwelche Schwierigkeiten kommen. Ich habe mal eine Bibelstelle, Moment, müssen wir zurückgehen, kommen wir gleich hin. Das ist so ein ganz gutes Motto. Alles, was ihr tut mit Worten und Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Alles, was ihr tut, im Namen Jesu tun. Wenn du an deine Arbeit denkst, gibt es da ein oder zwei Dinge, die dich daran hindern, die Arbeit im Namen Jesu zu tun? Darüber lohnt es sich mal nachzudenken. Welche wären das? Vielleicht, wie vorhin gehört, im kurzen Einstieg die Hektik, wieder was kaputt und wieder so viel durcheinander, überhaupt nicht zur Ruhe kommen, das Tempo. Beim anderen die fehlende Beziehung zu Menschen, die Bedürfnisse der Familie, der Kinder, hohe Verantwortung, die belasten kann, schwierige Mitarbeiter, meine Mangel an Geduld oder ständige Unterbrechungen. Es gibt vieles, was da blockieren kann. Jetzt kommen wir mal an diese grundsätzliche Frage. Das ist so ein erster Teil, warum arbeiten wir? Darüber habe ich ein paar Gedanken. Und im zweiten, wie sieht so ein Arbeitsablauf aus und wie kann das mit Jesus gehen? Für viele Menschen ist ja Arbeit sehr hart. Und viele sehnen sich nach Freizeit und planen ihr Jahr. Und der Urlaub ist natürlich ein absolutes Highlight. Das ist so das Wichtigste im Jahr. Darauf lebt man zu und man guckt, dass man einigermaßen über die Runden kommt. Man sehnt sich endlich nach Freizeit. Und mancher beneidet den anderen in seinem Lebensrhythmus. Kennt ihr auch, ne? Dabei vergessen wir, mal gedanklich in die Schuhe des anderen zu schlüpfen. Die Lehrer, die werden ja beneidet, ne, wegen ihrer langen Ferien. Aber wer von den Kritikern würde sich freiwillig als Raubtier-Tompteur vor eine Gruppe von 25 bis 30 Kindern stellen wollen? Oder Ärzte und Politiker, die verdienen doch so gut. Aber willst du deren Verantwortung tragen, den Stress und die dauernde Kritik aushalten? Oder der Pastor, der arbeitet ja nur am Sonntag, die eine Stunde. Oder der Handwerker, der nicht weiß, ob die Aufträge zusammenkommen, um die Mitarbeiter zu beschäftigen. Oder der Schichtdienst, oder der Stahlarbeiter, oder der Pfleger, oder die Krankenschwester, oder der Altenpfleger und. Meine Frau sagt manchmal, wenn ich so auch mal so einen Spruch loslasse, hätte es ja werden können. Naja, gut, manchmal reicht die Intelligenz nicht, um was zu werden. Aber vieles könnte man ja werden, hätte man ja überlegen können. Noch eins, warum arbeiten wir als Vorbemerkung? Viele denken, Arbeit ist so ein notwendiges Übel. Man muss es hinnehmen. Irgendwie will man ja die Rechnungen bezahlen. Warum arbeiten wir? Geht's nur um die Kohle, die stimmen muss? Nein, Geld an sich ist kein ausreichender Grund zu arbeiten. Hausfrauen oder Hausmänner, die in Anführungszeichen nur zu Hause sind, die wissen nur zu gut. Sie arbeiten schwer, ohne Geld dafür zu bekommen. Und darum möchte ich dafür plädieren, dass wir unbezahlte Arbeit nicht abwerten, sondern aufwerten. Sie ist nicht weniger wert. Der Bibel zufolge arbeiten wir, weil wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und ich musste überlegen, wenn wir die ersten Seiten der Bibel aufschlagen, merken wir, dass das Gottes Tätigkeit war von Anfang an. Gott hat gearbeitet, können wir so sagen. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann merken wir, das ist Schöpfungshandeln Gottes. In Genesis 1, in 1. Mose 1 wird die Arbeit beschrieben. Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Und dann steht da, er vollendete am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Also Gott arbeitet und Gott ruht sich aus. Oder weitere Aussagen etwas später, lasst uns Menschen machen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Er schuf sie als Mann und Frau. Und Jesus, er war auch einer, der vielleicht 30 Jahre lang als Zimmermannssohn auch gearbeitet hat. Da wird wenig berichtet in der Bibel, aber Jesus arbeitete auch. Er war Sohn vom Zimmermann Josef. Mit etwa 30 Jahren, so nehmen wir an, ging er für gut 3 Jahre den Weg seiner Sendung in die Öffentlichkeit. Davon lesen wir im Neuen Testament. Und er hat uns geschaffen zu seinem Bild, zu seinem Ebenbild. Und darum auch uns den Auftrag gegeben, in irgendeiner Form zu unserem Lebensunterhalt beizutragen. Und darum der Satz, Arbeit ist kein Fluch, sondern Segen. Wir alle sind dazu geschaffen, mit unseren einzigartigen Gaben und Fähigkeiten andere Menschen zu bereichern. Auch das ist mir eine ganz wichtige Aussage. Das ist einer der Gründe, warum es so schmerzlich ist, wenn wir uns aus dem einen oder anderen Grund unnütz oder überflüssig fühlen. Ach, ich werde nicht mehr gebraucht. Ich fühle mich aufs Abstellgleis gestellt. Nein, Arbeit ist nicht Folge des Fluchs, den Gott nach dem Sündenfall ausgesprochen hat. Das stimmt nicht. In 1. Mose 2, Vers 15 steht: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Gott hat den Menschen geschaffen, sie gesegnet und hat gesagt: Seid fruchtbar, mehret euch und füllet die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über sie. Und hier steht, dass ihr den Garten bebaut und bewahrt, also hegen und pflegen, die Grundaufgabe, der Auftrag des Menschen im Paradies. Und die Frustgeschichte über die Arbeit ist Folge des Fluches, nicht der Arbeit selbst. Da lesen wir in 1. Mose 3, 17 bis 19, ich will mal einen Auszug da zitieren, nach dem Sündenfall. Und Gott sprach zum Mann: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen vom Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Da spüren wir den Aspekt der Anstrengung in der Arbeit. Nach Aussage der Bibel bedeutet Arbeiten, dass man mit Gott eine Partnerschaft eingeht, um für seine Schöpfung zu sorgen und zugleich auch um anderen zu dienen. Die richtige Arbeit in der richtigen Haltung und im richtigen Geist tun ist enorm wichtig. Und wenn du nach Hause kommst am Abend, was bringst du dann mit? Da ist nicht in erster Linie das dicke Gehalt oder irgendetwas anderes, weshalb du arbeitest, sondern du bringst ja dich selber mit nach Hause. Es kann sein, dass der ein oder andere sagt, ich fühle mich aber nicht so verstanden, ich fühle mich am falschen Platz, da wo ich jetzt bin. Ich bin damit überhaupt nicht zufrieden und das ist schon lange so, ich fühle mich über- oder unterfordert. Es ist so anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und das merke ich auch bei unseren Zwillingen, die jetzt so ein Jahr geprobt haben, ob diese Studienrichtung passen könnte. Bei der Katrin, da scheint es zu passen, beim Thomas sind wir noch nicht so sicher, ob das passt. Dann auch die Frage, ist das jetzt der Weg oder ist es was anderes? Habe ich mir was anderes vorgestellt? Ist da nochmal ein Wechsel dran? Ich möchte auch meine Begabung einbringen. Ich möchte das mein Leben lang tun und nicht ständig das Gefühl haben, ich bin am falschen Platz. Und dann kann es sein, auch im Gespräch mit Gott, im Gespräch mit anderen Menschen, dass dir deutlich wird, da ist nochmal ein Wechsel dran. Und ich bitte euch, lasst nicht das Gehalt immer die entscheidende Antwort darauf geben, ob das der richtige Platz ist, welches Ziel du verfolgst. Es muss nicht immer mehr sein. Zufriedenheit hängt nicht nur an einem ganz dicken Gehalt. Geld ist wichtig, aber nicht alles. Zufriedenheit, ein Drittel des Lebens, Arbeit. Und betrachten wir das ganze Bild. Wie würdest du das, was du täglich tust, Arbeit, Haushalt, Schulbesuch, Uni, freiwillige Kinderbetreuung, Mitarbeit in der Gemeinde und im anderen, wo auch immer du stehst, wie würde das aussehen, wenn du das im Namen Jesu tust? Da möchte ich jetzt in diesem zweiten Teil einfach einmal diese drei Bereiche durchgehen und uns da ein paar Gedanken, hilfreiche Gedanken hoffentlich weitergeben, den Arbeitsalltag beginnen, der Ablauf und den Schluss des Arbeitsalltags. Und da habe ich auch zurückgegriffen auf Gedanken von John Ortberg, die er mal im Abenteuer Alltag formuliert hat, zumindest einige. Also den Arbeitstag beginnen. Was ist wichtig, wenn ich den Arbeitsalltag im Namen Jesu beginne? Zuerst, es gehört dazu, dass ich pünktlich bin. Ausgeschlafen, dass ich meine Mitpartner freundlich behandle und begrüße, dass sie froh sind, dass sie mit mir unterwegs sind, mit mir zu tun haben, dass sie mich wertschätzen als ihren Kollegen oder als Mitglied ihrer Familie. Ich beginne den Tag in der Haltung, dass ich weiß, ich bin jetzt letztlich wach geworden, weil Gott das will, weil er da ist, weil er mir diesen neuen Tag schenkt. Ich nehme mir Zeit für ein kurzes Gebet. Ich sage Gott, wie ich mich fühle, was mich bewegt. Ob ich dankbar bin, gehetzt oder ängstlich, gestresst oder gelangweilt. Ich spreche mit Gott ganz natürlich darüber. Vielleicht so, wie es der folgende Beter getan hat. Vielleicht kennt ihr das schon. Lieber Gott, bis jetzt geht's mir gut heute. Ich habe mich noch nicht getratscht, die Beherrschung verloren, war noch nicht mufflig, gehässig, egoistisch oder zügellos. Ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht oder gar Schokolade gegessen. Die Kreditkarte habe ich auch noch nicht belastet, aber in etwa einer Minute werde ich aus dem Bett klettern und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Das ist so ein Gebet, mal aus Jux formuliert, hat mir gut gefallen. Aber das drückt so ein wenig aus, dass es wichtig ist, mit diesem lebendigen Herrn durch den Tag zu gehen. Bitte Gott, dass er da ist, dass er mit dir durch den Tag geht. Bitte ihn, bei allen Herausforderungen zu helfen, mit allem klarzukommen, womit du konfrontiert wirst. Ganz sicher kann das eine gute Gewohnheit sein, so ein Gebet am Tagesanfang und immer wieder neu, zwischendrin, ohne große Worte. Ich will meinen Arbeitsalltag mit Jesus beginnen. Ich bin sicher, das bleibt nicht ohne Auswirkungen. Das verändert meine innere Haltung, meine Laune. Ich kann dem Nächsten bewusster, freundlicher, ganz anders begegnen. Oder ich lerne, in dem Bewusstsein meine Sorgen und Lasten abzugeben. Meine Einstellung überprüfen, eine andere Grundhaltung zu haben oder so zu beginnen. Einen Moment Zeit nehmen, auch für meine Kollegen und meine Familie zu danken. Es geht nicht darum, produktiver zu werden durch Gebet. Ich lade ein, dass ihr in der neuen Woche diesen Versuch mal wagt, jeden Tag so ganz bewusst mit ein, zwei Gedanken so zu beginnen, sofern ihr das nicht schon längst tut. Ich glaube, es lohnt sich, das auszuprobieren. Gehen wir mal auf den Ablauf des Arbeitstages. Ich will das versuchen, so ein bisschen zu straffen und zu sagen, welche drei Schwerpunkte da wichtig sind. Das eine ist sicher mal meine Umgebung, in der ich arbeite, mein Arbeitsplatz und dann die Menschen und auch die Pausen in der Arbeit. Für mich als Pastor ist es wichtig, dass mein Arbeitsplatz so ist, dass mich nicht so viel ablenkt. Ich bin oft in ganz vielen Dingen unterwegs und habe dann Papiere für das und jenes und Ausarbeitung da und da. Und mein Schreibtisch, da dürftet ihr jetzt nicht reingucken, sieht manchmal schlimm aus. Und meine Frau sagt, das ist dein Reich, da räumst du auf, da putzt du, da bist du zuständig. Okay, also das ist meine Aufgabe und ich schaffe das manchmal nur sehr schlecht. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir uns hier eine Umgebung schaffen, die uns hilft, konzentriert zu sein. Ich habe Symbole, ein Kreuz oder Wandsprüche, die mir helfen, wieder den Fokus auf Dinge zu richten, mir zu zeigen, wer ist der eigentlich Handelnde, für wen bin ich unterwegs, was ist wichtig. Solche Hilfen dürfen wir uns schaffen im Arbeitsalltag. Vielleicht ein Zettel, der das ausdrückt, was jetzt wichtig ist. Denkt bei allem daran, dass ihr für Gott und nicht für die Menschen lebt, dass Gott der Handelnde ist, dass er euch gebrauchen will. Vielleicht brauchst du ein Stichwort wie Friede oder Weisheit oder Liebe. Das geht dann mit durch den Tag. Oder du nimmst dir einen Stein in die Tasche und machst dir bewusst, wenn du den Stein anfasst, den kleinen Stein, Jesus ist der Fels, auf dem ich stehe. Ganz unterschiedlich Hilfen im Alltag, um daran zu denken, ich bin mit Jesus meinen Tag unterwegs. In der Bibel wird ja gesagt, Gott hat am Anfang die Arbeit aus dem Chaos gemacht, aus dem Tohuwabohu schuf er Ordnung. Vielleicht ist das der erste Schritt, um wieder Zeit und Gelegenheit zu haben, mit Gott zu reden, mit ihm in Kontakt zu sein. Schaffen wir uns eine gute Umgebung. Dann sind das die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Die einen haben ganz viele, die anderen weniger, die haben mehr mit Sachen zu tun, aber andere treffen ständig neue Leute. Unterschiedliche Beziehungsebenen, Strukturen, Aspekte. Achten wir darauf, wie wir mit Menschen, die uns entgegenkommen, umgehen. Mein Schwager ist zu Besuch zu Hause. Er ist nicht Christ, aber er ist ein fröhlicher Mensch. Und er sagt, wenn ich in der Firma bin, im Ruhrgebiet, dann grüße ich die türkische Putzfrau. Die ist ganz froh, weil sonst spricht sie überhaupt niemand an. Und er ist so ein zugewandter Mensch und er hat immer einen lockeren Spruch. Und das nehmen die ganz dankbar wahr, dass er so aus sich herausgeht und auf die Menschen zugeht und sagt, wie geht's denn? Ich habe dich lange nicht gesehen oder wie auch immer. Darauf achten, wie wir Menschen wahrnehmen, mit ihnen umgehen. Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Demut. Was reden wir miteinander? Ist das nur der übliche Tratsch oder ist das tiefergehendes Gespräch? Achten wir aber auch auf Gelegenheiten, Gutes zu tun. Wo kann ich dem anderen freundlich begegnen, die Tür aufhalten oder ihm helfen? Bei welchen Gelegenheiten kann ich für den anderen da sein? Allein diese Bereitschaft, ich bin Diener Jesu Christi, im Dienst auch am Nächsten, verändert mich, schenkt mir ein waches Bewusstsein für meinen Alltag, kleine Dienste erkennen und wahrnehmen. Und nicht zuletzt gibt es bei dir und bei mir auch immer schwierige Menschen. Menschen, die mich herausfordern, die meine Liebesfähigkeit zu trainieren helfen, die Reibungspunkte sind, die ja Wachstumsknoten oder Förderung im Miteinander werden, auch mich reifen lassen. Ich kann üben, geduldiger zu werden, liebender, barmherziger. Vielleicht sind es die schwierigen Teenager, mit denen man ständig in Diskussionen ist, oder die Eltern, der Chef, die Mitarbeiter. Da werden Gerüchte verbreitet, da wird gemobbt, da wird genörgelt. Was kann ich lernen? Wo will Jesus mich schleifen? Wo will er mich weiterbringen? Was kann ich da an neuer Herausforderung für mich mitnehmen über mich selbst? Und wie gut, wenn wir uns im Umgang mit Menschen auch hinterfragen lassen, korrigieren lassen. Wenn das möglich ist, dass der andere mich in Liebe korrigieren darf. Vielleicht gibt es zwei Leute in deinem Umfeld, denen du das besonders gestattest. Darfst mir Feedback geben, du darfst mir sagen, was dir auffällt. Und ich möchte darauf hören, weil mir wichtig ist, weiterzukommen. Nicht immer, du bist toll, du bist großartig, du bist spitze. Herr, was soll ich aus dieser und jener Situation lernen? Forme mich immer mehr in dein Bild. Und dann das Pause machen. Wir haben es in der Schöpfung vorhin gehört, dass Gott auch Pause gemacht hat. Gottes Gegenwart im Alltag erleben, dazu brauche ich auch bewusste Auszeiten. Bei den Rauchern ist das ganz selbstverständlich. Die nehmen sich die Auszeit. Da gibt es kein Wenn und Aber. Die 5 Minuten müssen drin sein. Aber bei denen, die mit Jesus unterwegs sind, wie sieht's da aus mit gewissen Auszeiten? Vielleicht können wir das ja auch mal den Chef fragen, ob das möglich ist. Gott ruhte am 7. Tag, nachdem er die Welt geschaffen hat. Er hätte das ganz sicher anders machen können, denn wir lesen, er sprach und es war da. Der hätte das ganz anders kreieren können. Von Anfang an haben wir diesen Rhythmus, Pause, Ruhetag, am Ende eines Tages 6 Tage arbeiten und einen Ruhetag. Und ein sicher sehr gutes Muster, das uns zum Vorbild dient. Es ist nicht geistlicher, wenn ich durchpaure, wenn ich ohne Unterbrechung bis zur Erschöpfung, bis zum Abwinken arbeite. Aber um dieses Vorgehensmuster Gottes wahrzunehmen und in meinen Rhythmus zu integrieren, brauche ich Auszeiten. Kürzere am Laufe des Tages, vielleicht wenn die Glocke läutet, bei der Mahlzeit oder zur Regeneration. Ich habe begeistert Biathlon wieder mal geguckt oder auch bei Fußball, da weiß ich, die brauchen Regenerationsphasen, sonst sind die nicht wieder in der Lage, neue Schwerpunkte zu setzen, sich neu herausfordern zu lassen. Es braucht eine gute Dosierung von Training und von Spiel, von Herausforderung. Feste Zeiten einplanen im Alltag, manchmal ganze Tage rausnehmen, nur mit Bibel und Schreibzeug und sich fragen, Herr, was ist jetzt dran in diesem Jahr? Ich möchte planen mit dir. Mit Gott arbeiten. Er ist bei mir am Werk und ich möchte das, was ich tue, alles, was ich tue, im Namen Jesu tun. Und das Ende eines Arbeitstages, damit komme ich an den letzten Gedanken, die Arbeit mit Jesus beenden, das ist genauso wichtig wie mit ihm anfangen und den Tag mit ihm leben. ich will das mit Jesus beenden. Da bin ich frustriert, wenn ich nach Hause komme, weil ich denke, das Pensum war so groß, ich habe es nicht geschafft. Es ist so vieles schiefgelaufen. Es gab Konflikte. Ich fühle mich so gehetzt, so müde, so ausgelaugt. Und wie mancher bringt sich noch Arbeit mit nach Hause. Auch das belastet dann wieder Ehe und Familie. Gott hat am Ende des Arbeitstages innegehalten, lesen wir in der Schöpfung, dann steht da und siehe, es war sehr gut. Er hat Bilanz gezogen. Er hat es für gut befunden. Statt auf das zu sehen, was ich nicht geschaffen habe und mich selbst dafür zu bestrafen und Arbeit mitzunehmen oder so, soll ich den Arbeitstag beenden? Soll ich mir Zeit nehmen, zurückzublicken und zu sehen, was ist denn gelaufen? Was habe ich denn erledigen können? Und das für gut erklären. Danke. Ich halte es sogar fest im Tagebuch oder wie immer. Allerdings bitte auch den Arbeitsalltag ehrlich beenden. Wenn dir dann wichtig wird, der Tag, der ist so gelaufen, ich habe viel Unwichtiges getan, ich bin auch da in Nebengleise gekommen, abgelenkt worden. Auch darüber kann ich mit Gott reden und ihm sagen, hilf mir, dass es morgen anders wird. Vergib mir, ich habe Zeit vergeudet. Ich will gewissenhafter sein, hilf mir dabei. Beende den Arbeitstag mit Gott und ehrlich. Und wie immer der Tag gelaufen ist, bete und bitte Gott um Kraft für den Feierabend, dass du schlafen kannst, dass du ein guter Ehemann und Vater bist oder wie immer deine Situation aussieht. Beende deinen Arbeitstag im Namen Jesu. Und ich schließe mit einem Zitat. Ein Bischof wurde gefragt, ob er bei den Fülle von Problemen in seiner Kirche überhaupt noch schlafen könne. Darauf antwortete er, manchmal bin ich schon sehr beunruhigt. Doch ich bin ja nicht Vorsitzender einer politischen Organisation, sondern Zeuge für eine Wahrheit, die nicht von mir kommt. Wenn ich ins Bett gehe, dann sage ich, Herr, das ist deine Kirche, nicht meine Kirche. Gute Nacht. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns gewollt hast, dass du uns geschaffen hast und dass du uns unendlich liebst. Ich möchte dir auch für alle danken, die für sich jetzt sagen können, ich bin an einem Platz, da habe ich sinnvolle Arbeit, egal ob belohnt durch Geld oder durch irgendwelche Anerkennung oder wie immer das ausgedrückt wird. Du siehst die Lebenssituation, in der jeder Einzelne steht und wir möchten lernen, den Platz, an den du uns gestellt hast, zu nutzen, um das zu tun, was du durch uns tun möchtest. Hilf uns, offener zu sein für die Art und Weise, in der du uns bei unserer Arbeit umgestalten willst. Und hilf uns, dir immer wieder neu im Alltag zu begegnen und auch jetzt ganz besonders, wenn wir nachher das Mahl miteinander feiern und zu spüren, du bist da, du hast jetzt geredet, du hast vielleicht einen Aspekt in uns wach gerüttelt und aufklingen lassen und du kannst schenken, dass der mitgeht in den Arbeitsalltag und sich da auch Veränderung passiert, denn Veränderung kannst nur du wirken und das fängt bei uns an. Und darum bitte ich dich, dass das geschieht. In Jesu Namen. Amen.